Gottes Wort hören und danach handeln. Wenn man denn nun weiß, was Gottes Wort ist, weil es nun ja viele andere gute Worte gibt auf dieser Welt, manchmal zum Verwechseln ähnlich. Von manchem Wort, das so sich im Deutschen eingebürgert hat, von großen Dichtern und Denkern, würde ich wünschen, es würde in der Bibel stehen, weil es auch so richtig ist. Zu Beginn der Predigt möchte ich heute einmal die Salzstraßengemeinde auf ihre Bibelfestigkeit testen. Ob denn hier ein Unterscheidungsvermögen vorhanden ist zwischen, das ist ein Bibelwort, ja. Na, das ist nicht so ganz ein Bibelwort, klingt so, aber doch nicht so. Ich will ja die Vorgängergenerationen nicht kränken, ob ihre Bibelstunden und Predigten hier von Erfolg gekrönt waren. Da rechne ich voll mit. Aber sei es drum. Es gibt ja diese Bibelstelle, wo der eine dem anderen, der auf dem Wagen sitzt und nach Hause fährt und Jesaja liest und überhaupt nichts versteht, sagt, verstehst du auch, was du liest? Und da muss man ihm das erklären. Und seit einiger Zeit begleitet mich eine Liedstrophe intensiv, die da heißt, jeden Morgen staune ich neu, was das Wort enthält. Und ich muss sagen, so jeden Morgen staune ich gar nicht, aber doch ab und zu staune ich, oha, das habe ich ja in meinen über 50 Jahren, wo ich predige, so noch gar nicht gewusst oder noch nicht gemerkt. Da ist man vor Überraschung doch nicht so sicher. Also, der gefragte Jesus und seine unbequemen Antworten. Heute wird es um eine Frage und um eine Antwort gehen. Und jetzt bitte ich doch jeweils um das bestätigende Handzeichen, wenn man hier der Meinung ist, dabei handelt es sich um ein Bibelwort. Dann bekennen wir uns dazu. Wenn nicht, dann beide Hände runter. Mal sehen, wie wir dabei erwischen, dass er trotzdem die Hand hochhält. Macht nichts. Es gilt ein Freigeständnis. Nummer 1. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Bibelwort? Ja, das ist ja, war der Test zu Anfang. So ungefähr ist das gemeint, ne? Bergpredigt, Jesus, ne? Zweitens, und jetzt schiele ich mal ein bisschen, ach nee, ich kann das ja oben sehen, wenn ich eine gute Brille hätte. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Bibelwort? Merklich weniger. Es gibt einige Kenner. Psalm 57, Vers 7, Psalm 7, Vers 16, Sirach 27, Vers 29. Altorientalische Spruchweisheit, die Eingang gefunden hat in, jetzt staunen Sie neu, was das Wort enthält. Hat sich schon gelohnt, der Gottesdienst heute. Steht auch in der Bibel, haben Sie aus der Bibel genommen. Drittens, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Erlösung, Erlösung. Sich bemühen, strebend. Oh, gut. Eins. Nein, sowieso theologisch vollkommen verkehrt. Denn erlöst werden nicht die, die sich immer strebend bemühen, sondern diejenigen, die scheitern an ihrem eigenen Bemühen. Goethes Faust, ja. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Was sowas Unbeherziges in der Bibel. Ja, das ist tatsächlich ein Bibelwort. 2. Thessalonicher 3, Vers 10 schreibt Paulus das an die in Nordgriechenland, Mazedonien. Ja, soll keine Anspielung auf die Gegenwart sein. Die da gerne doch ausgiebig viel Siesta machen und vergessen auch zu arbeiten. Aber ist kein Evangeliumswort, nur eine Lebenswahrheit, die wohl auch den Mazedoniern zugemutet werden durfte. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Hilfe, Nächstenliebe, hilfreich, edel, gut, Güte. Oh, Volltreffer, Goethes Faust. Ja, nichts in der Bibel. Obwohl die Wahrheit nicht so fern ist, aber auch verführbar wäre. Denn so edel, hilfreich und gut sind wir ja oft gar nicht. Wie ist alles so nichtig? Es ist alles umsonst. So ein Nihilismus in der Bibel. Es gibt einige Kenner, ja. Ja, der Prediger, der Kohelet im Alten Testament, dessen Hauptthema ist, es ist alles doch so vergeblich. Da steht zwar auch immer, alles hat seine Zeit, alles hat seine Zeit. Da denken viele, ach, ist schön, heute ist so und so. Das heißt eigentlich immer, es ist alles irgendwo vergeblich. Der Nihilist im Alten Testament. Ja, und jetzt. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Steht das nicht in der Festschrift der Salzstraße? Ich wünschte, es stünde in der Bibel. Nach 5 Jahren, in denen wir in Weltersbach versuchten, auch 85 zu werden, was das Durchschnittsalter der Gemeinde ist, und wir schaffen es einfach nicht. Als wir kamen, waren wir 68 und 69, haben wir die Gemeinde gewechselt, und jetzt kann ich sagen, ja, da bin ich Mensch, da kann ich sein. Unsere ehemalige Zweiggemeinde Kuhle mit einem Kindergarten mit 100 Kindern und wo das Leben pulsiert mit fantastisch Gemeinde. Ja, da bin ich Mensch, da darf ich sein. Ich wünschte, es stünde in der Bibel. Stimmt trotzdem. So, und nun. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Achtung. Jetzt habe ich euch erwischt. Das wissen wir dann nur Kenner. Was steht in 1. Korinther 14, Vers 3? Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das ist Luther hier. Man kann sich darüber streiten, ob Ordnung auch Friede ist, ne? Also wir hatten zu Hause immer Ärger um die Ordnung im Kinderzimmer. Für sie war das Ordnung, für mich war das Chaos, aber es war trotzdem Friede. Nein, Gott ist ein Gott, der Gott des Friedens und nicht der preußischen Ordnung. Mein Vater gehörte zur Generation, der zitierte das, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und dann ging's um die Ordnungen. Ja, nicht immer ist unsere Ordnung Friede. Friede. Aber ich weiß, Experten sagen, also das griechische Friede könnte man auch mit Ordnung übersetzen, aber nicht so deutsch, Ordnung. Die Kreter sind Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Naja. Titus 1, Vers 12. Paulus zitiert den griechischen Dichter Epimenides. Titus ist gemeindeverantwortlich auf Kreta und spielt darauf an, natürlich mit zwinkerndem Auge. Pass auf, was du für Leute bei dir hast. Das Verhängnis ist geschehen in der Familie meiner Schwägerin, längst verstorben. War es üblich, dass der Hausvater zu Mittag aus der Bibel vorlas, quer durch die Bibel. Kenne ich von meinem Vater auch. Da wurde mittags nach dem Essen die Schrift verlesen. Und dann kam sie an Titus 1, da stand, die Kreter sind Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Das Verhängnis war, die Nachbarfamilie, die hießen Kreter. Wobei die Familie den lachenden Erfolg hatte, wie hier jetzt hier. Jeden Morgen staune ich neu, was das Wort enthält. Brüder überm Sternenzelt, muss ein guter Vater wohnen. Brüder, Vater, Sterne. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Schillers Ode an die Freude. Stimmt trotzdem, ne? Brüder, Vater und Sternenzelt. Und was geht dich das an? In Klammern, gut Deutsch, halt du dich da raus. Oh, erstaunlich. Woher wisst ihr das? Johannes 21, Vers 22 und 23. Habt ihr schon Predigten darüber gehört? Dann erübrigt sich's. Bibelwort. Bisschen drastisch, ne? Aus dem Munde Jesu. Was geht dich das an? Halt du dich daraus. Aha. Johannes 21, ab Vers 17. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er ein drittes Mal gefragt wurde, liebst du mich? Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Denn Petrus hat bekannt, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden
und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus Gott einst ehren würde. Und dann sagte Jesus zu ihm, folge du mir nach. Da drehte Petrus sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Es war derselbe, der während des letzten Mahles neben Jesus gesessen und ihn gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus den sah, fragte er Jesus, Herr, was wird mit dem da? Da antwortete Jesus ihm, wenn ich will, dass er so lange bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Da verbreitete sich in der Gemeinde das Gerücht, der andere Jünger würde nicht sterben. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht sterben werde, sondern wenn ich will, dass er so lange bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Dieser Jünger ist es, der alles bezeugt, was in diesem Buche steht. Er selbst hat es niedergeschrieben und wir wissen, dass er die Wahrheit sagt. Es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Punkt, Ende, aus, Schluss des Johannesevangeliums. Ein ungewöhnlicher Schluss mit einem Nachwort des Schreibers. Jesus hat so viel getan und gesagt, ich konnte nur das Wesentliche von ihm überliefern. Seine 7 Worte, ich bin. Und die 7 Zeichen. Und einige längere Predigten. Aber das ist der extreme Kernbestand. Und zu diesem Kernbestand gehört das letzte Wort Jesu im Johannesevangelium. Das letzte, was dieser Johannes uns überliefert, ist, ein Wort, das in unserer Umgangssprache wir eigentlich nur verwenden, so ein bisschen unhöflich abweisend und abgrenzend. Was geht dich das an? Wenn man sowas gesagt bekommt, dann kriegt man einen ziemlichen Rüffel. Dann ist das ja meist in unfreundlichem Ton und schroff und hart und abgrenzend, weil jemand sich ärgert. Du, wie sagen wir das sonst? Du musst deine Nase auch nicht überall reinhängen. Halt du dich da raus. Jesus kannte wohl auch ganz gut die Umgangssprache unter den Leuten und hat nicht nur fromme, hochkirchliche Sprache gesprochen. Da gilt es also etwas zu klären zwischen seinen beiden Vorzeigejüngern, den Säulen der Urgemeinde, Petrus und Johannes. Zeitsprung einige Jahrzehnte später. Sie leben schon alle nicht mehr. Petrus und die anderen Jünger, einen des natürlichen Todes gestorben oder Märtyrer. Einen gibt's noch, Johannes. Der lebt als alter Apostel in Ephesus. Und es geht das Gerücht um, der wird nicht sterben. Der erlebt noch die Wiederkunft des Herrn. Und da gibt es Klärungsbedarf. Das sei keine Berichterstattung, das ist eine Gerüchterstattung. Das Gerücht, das hier rumgeht, das sei gesagt worden. Nein, nein, das muss ich einmal klären. Jesus hat das anders gesagt. Und da gibt es zu dritt etwas zu klären, ein nachösterliches Gespräch. Sicherlich haben Sie etliche Osterpredigten gehört in den letzten Wochen. Dies ist auch nochmal etwas, was nach Ostern geklärt wird am See Genezareth. Ein Nachtrag im Johannesevangelium. Petrus. Ja, sein klägliches Scheitern und Versagen, weil er seinen großen Auftritt verpasste und sich darauf nicht vorbereitet hatte, dass er auch so ganz normal im unterhaltenen Gespräch zum Bekenntnis herausgefordert wäre und dann sich verheddert. 3-mal, nee, kenne ich nicht. Solch einen Jesus, nee, diesen kenne ich nicht. Hast du mich lieb? Mehr als die anderen? Und da muss er 3-mal eingestehen, Herr, du weißt schon, ich sag von mir gar nichts. Du weißt. Und dann bekommt er seinen Lebensauftrag. Werde du der Hirte meiner Gemeinde. Hat er treu erfüllt. Als der Apostel der Urgemeinde in Jerusalem und später, als die Judenschaft sich endgültig gegen diese neu aufkommende Christenschar entschied, in Rom als prägender Gemeindeverantwortlicher. Okay, Petrus bekommt seinen Lebensweg vorausgesagt. Allerdings mit, es wird ein schwerer Weg gehen. Der Herr sagt, du wirst dahin geführt werden, wohin du nicht willst. Bisher hast du deinen Gürtel selber geschnallt. Der Draufgänger, der Mutige, der Enthusiast, der die Initiative ergreift, der Sanguiniker. Und wenn es darauf ankommt, schreitet er ein, vorpreschend. Der Sprecher im Jüngerkreis. Aber es wird einen Zeitpunkt geben, da wird man dich binden und da wird man dich abführen. Und das wird dein letzter Gang sein. Und darauf gründet sich die altkirchliche Überlieferung, er sei in Rom im Jahre 64 nach Christus gekreuzigt worden. Und zwar kopfüber. Okay, altkirchliche Überlieferung, nicht biblisch bezeugt. Gut, er bekommt seinen Weg prophezeit. Und nun folge mir nach. Du hast ja gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, würde dich niemals verleuchten. Ich würde immer deinen Weg gehen mit dir. Ja, dann wirst du auch den Weg gehen, so wie du ihn dir nicht vorgestellt hast. Helmut Gollwitzer hat seine Kriegsbiografie ja so überschrieben. Und führen, wohin du nicht willst. Und nun, erstaunlich. In dem Moment, als ihm gesagt wurde, was mit ihm los ist, interessiert er sich leidenschaftlich für seinen Mitbruder Johannes, der da auch mit auf dem Wege ist, zu dem er sich umdrehen muss. Der tiefsinnige Denker Johannes, vornehm zurückhaltend, aber die Wahrheit sehr schnell, ohne große Worte, verstehend. Und was wird mit dem da? Ach. Ich weiß noch, dass ich als Junge bei einem Spaziergang bei meiner Mutter irgendwann durch Feld und Wald einer auffälligen Frau begegnete, die uns entgegenkam. Ich weiß nicht mehr etwas, aber entweder war sie sehr korpulent oder äußerst schmal oder sehr auffällig. Dann habe ich gesagt, ach Mama, guck mal die da. Da sagte die, sowas sagt man nicht. Die da, die steht auf der Wiese und gibt Milch. Das sagt man nicht zu Menschen. Was wird mit dem da? Ach, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Ach, eine übergriffige Frage eines Rheinländers, ne? Was ist denn mit dem? Normalerweise steht in der Bibel überall zu lesen, ich darf nicht sagen, das geht mich gar nichts an, halt du dich da raus. Nein, wir leben in verpflichtenden Beziehungen, wie wir alle sehr genau wissen, wo wir uns nicht raushalten können und wo keiner sagen kann, das geht mich da gar nichts an. Und ich kann das nicht wie ein lästiges Übel abschütteln, dass ich auch Verantwortung habe. Klar. Der erste Mord in der Bibel, der Brudermord, wird kaschiert von dem, der der Mörder ist, mit »Soll ich denn meines Bruders Hüter sein?« Wörtlich, kann der Hirte sich nicht selber hüten, der Bruder des Kain, der Abel. Und da gehen Priester und Levit vorüber an dem, der unter die Räuber gefallen ist, auf dem Weg von Jerusalem 1000 Meter hinab nach Jericho. Und sie ziehen hinauf in den Tempel oder sind auch auf dem Weg zurück in den Urlaub unten im Kurort und sagen sich, was geht mich das an? Ich halte mich da raus. Und sie werden schuldig. Verweigerte Nächstenliebe. Verweigertes Interesse. Interesse ist eigentlich das Kleingeld der Liebe, ne? Liebe ist ein hochtrabendes, anspruchsvolles Wort, Nächstenliebe. Und das wird so häufig bei uns benutzt und im Munde geführt und auch gepredigt und herbeigebetet. Man müsste sich manchmal überlegen, was denn das ist. Das Kleingeld der Liebe ist Interesse, nicht Desinteresse. Es geht mich etwas andern. Es geht mich etwas an. Wenn ein Glied leidet, leiden wir mit. Wenn einer sich freut, dann freuen wir uns mit. Ach, unsere so immer zitierte, wunderbare, gute Gemeinschaft. Gemeinschaft. Das Hauptwort, das wohl durch die Protokolle in der Gemeinde sogar geht. Natürlich. Was ist das Gemeinschaft? Gemeinschaft ist, wo man gemeinsam schafft, habe ich gelernt. Also wenn wir gemeinsam was tun, haben wir eine gute Gemeinschaft. Ich kannte in Bremen einen Kleingartenverein, da stand ganz groß dran, Kleingartenverein, gute Gemeinschaft. Ob das immer so gut ging beim gemeinsamen Hacken und Ernten und so, bin ich mir nicht sicher. Gemeinde in der Saalstraße, die Gemeinde der guten Gemeinschaft. Ja, bis dann einer mal feststellt, ist eine ziemliche Gemeinheit. Wir sind alle gemein und nur einer schafft. Wir lassen mich alleine. Bis dann der Pastor oder der Gemeindeleiter oder andere sagt, diese Gemeinschaft, die hat mich schon unheimlich geschafft. Jetzt bin ich geschafft. Die gute Gemeinschaft mit der Kehrseite, wo für Licht ist auch Schatten. Unser Interesse, das kann sich sehr leicht wandeln in, hast du schon gehört? Der soll und die soll. Und übrigens, ich sag's dir nur so, ja, nur als Gebetsanliegen, nicht wahr? Ich wollte es nur mal sagen, ne? Dann bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn so neugierig Neuigkeiten ausgetauscht werden und wenn der Gesprächsstoff bei Kaffeerunden, der ist, hast du das schon gehört? Aus welchem Grund will ich da von dem anderen was wissen? Ist das wirklich Motiv? Ich will mit für seine Krankheit beten, für seine Last, unter der sie leiden. Oder ist das so na etwas Abgrenzendes? Ja, wenn der andere auch Schwächen hat, dann kann ich ja meine Stärke buchen. Und wenn er benachteiligt ist, dann habe ich ja auch Vorteile. Spielt da sowas mit wie ein Neid, wie ein Vergleichen? Auf jeden Fall unzulässige Neugierde, oder? Die Kehrseite unserer ach so guten Gemeinschaft. Ich habe da von einem jungen Erwachsenen gehört, der war begeistert von unserer Gemeinde, kam auch zum Glauben, ließ sich taufen und hat nach ein paar Monaten gesagt, fürchterlich hier, jeder guckt dem anderen in den Kochtopf. Der hatte uns irgendwie erwischt. Das kann passieren, wenn man als Außenseiter in eine Gemeinschaft kommt, die sehr schon sich gefunden hat und man weiß, wer dazugehört und wer nicht. Dass man dann ein bisschen irritiert ist, dass man nicht gleich alle kennt. So geht es mir jetzt in einer neuen Gemeinde, wo ich überhaupt keine Rolle spiele. Ich bin 11 Jahre alt als Rentner schon und bin normales Gemeindeglied und genieße das, dass sie mich eigentlich alle in Ruhe lassen. Ne? Aber kennen Sie das, wenn man neu ist und keiner spricht mich an? Gut. Kann sein, die haben Intensiveres zu klären. Und das ist unser Impuls. Interesse, aufeinander zugehen, gastfreundlich. Aber auch nicht so übertrieben, neugierig wie eine aus meiner Gemeinde. Wann bringen Sie denn Ihre Frau mal endlich mit? Da fehlte mir das richtige Wort zur rechten Zeit. Jetzt würde ich sagen, okay, sie wird aber dann an zwei Krücken kommen, weil jetzt ist am anderen Knie der Meniskus kaputt. Nun, zu dem Zeitpunkt konnte ich das noch nicht so sagen. Gute Gemeinschaft, aha. Aber nicht, was hier geschieht. Es gibt ja verschiedene Arten, dem anderen in den Kochtopf zu gucken. Entweder mit, oh, ein interessantes Rezept. Kann ich das Rezept auch haben? Schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Respekt. Oder, wie kann man nur sowas essen? Das riecht ja so komisch. Ach so. Petrus, Johannes, ach ja, ganz normale Menschen, da geht's um Abgrenzung, um Klärung. Warum ist der wesentlich jüngere Johannes so daran interessiert, beziehungsweise der Petrus, der Ältere, so daran interessiert, ob nun der Jüngere, der eine besondere Beziehung zu Jesus hatte, den Jesus besonders lieb hatte, denn auch Märtyrerkarriere kriegen soll, womöglich sein Nachfolger werden, weil er ja denn dermaleinst eine Märtyrertod sterben würde? War ja auch schließlich so. Am Ende war er der letzte Verbliebene in Ephesus. Unsere Aufgabe, unser Lebenswerk, unser Werdegang und unser Lebensweg in unserer Andersartigkeit nicht zu vergleichen. Dem Petrus geschieht hier etwas, was ihm vorher schon in einem Dialog mit Jesus selbst geschehen war. Da wird den Jüngern gesagt, es wird ein schwerer Weg werden, ich werde nach Jerusalem gehen müssen und ihr kommt mit. Und dann werde ich den Prozess gemacht kriegen und dann wird's ein schwieriges, böses Ende werden. Petrus, kommt gar nicht in Frage. Und dann die ungewöhnliche, doch sehr drastische Zurechtweisung von Jesus, mal vornehm gesagt, was geht dich das an, halt du dich daraus, weiche hinter mich, du Satan. In dem, was du sagst, weißt du gar nicht, dass das der Kernpunkt meiner Sendung ist. Die Sendung würde in Frage gestellt werden. Das hat der Teufel in der Wüste auch schon versucht. Als ich auf den verrückten Gedanken kam, such dir doch einen Ausweg, tu doch ein Wunder, sprich doch, dass die Steine rot werden und du musst doch nicht leiden. Das wäre der verführerischste Gedanke. Petrus, du weißt nicht, was du sagst. Nur was geschieht da? Er stellt sich schützend vor denen, dem er nachfolgen soll. Und dann bekommt er gesagt, weiche hinter mich. Das ist keine Verfluchung, das ist einfach, sag mal, du hast mal beschlossen, nachzufolgen. Nun bleib bitte schön hinter mir und spiele nicht die Vorsehung vor mir. Ist sogar gegenüber Jesus passiert. Ne? Also, Herr, ich gehe voran auf der Lebensbahn und du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Kennt ihr das Lied? Das heißt nur anders, ne? Und das jetzt auch mit dem Johannes. Wieso fühlt er sich herausgefordert, über ihn etwas sagen zu wollen? Du, das geht dich nichts an. Er ist mein Jünger wie du. Stell dich nicht schützend vorhin und spiel du nicht die Vorsehung und werde nicht sein Glaubenschef. Es gibt also eine Bewegung unter der Christenheit. Man müsste sich der Leiterschaft eines anderen unterstellen. Gut gemeint, aber häufig verkehrt. Ich kann mich nicht unter das Urteil eines anderen stellen, es sei denn, es ist mein Herr, der mich beurteilt. Ich kann mich auch nicht unter die Leitung eines anderen stellen, es sei denn, es ist die Leitung des Heiligen Geistes. Und da merkt man die Art und Weise, wie jemand mir zurechthilft, weil ich irgendwo bedroht bin oder gefährdet, in eine falsche Glaubensvorstellung abzudriften oder an Lebensprobleme zu verzagen. Die Art und Weise, in die das geschieht, die qualifiziert, ob es von Gott ist. Und das ist dann kein Kaffeeklatschtratsch, hast du schon gehört, sondern da betritt man heiliges Land auf dem Boden, wo ein anderer seinen Weg mit Jesus zu gehen hat. Und deswegen zweimal, was geht dich das an? Tatsächlich. Er geht seinen Weg, den Gott ihm vorgebahnt hat. Er ist ein anderer Typ. Er hat einen anderen Charakter, ein anderes Temperament. Und es kann sein, es geht mir vollkommen gegen den Strich. Nun, diese beiden, die Säulen der Urgemeinde, das funktionierte eigentlich nach dieser Klarstellung zwischen denen. Petrus und Johannes funktionieren in Jerusalem als Säulen der Gemeinde, der Urgemeinde, vertreten gemeinsam vor dem Hohen Rat ihre Sendung und lassen sich nicht einschüchtern, werden ausgesandt nach Samaria, um da die Frage der Mission zu klären mit diesem neuen Apostel, mit diesem Paulus, der die Leute da so durcheinander bringt, ne? und dem man beibringen muss, soll das nicht so übertreiben mit dem Evangelium, bis sie die Einigkeit finden, die sie denn haben sollen in Jesus. Sie haben funktioniert in ihrer Zusammenarbeit, aber es blieb wohl nicht ohne Konflikte. Denn alles Leben ist auch konfliktreich. Ach ja, das gilt nicht nur unter Pastoren, unter Gemeindeleitern, das gilt unter Gemeindegliedern, unter Christen, ob sie Anfänger sind oder Fortgeschrittene oder fast Vollendete. Immer der Impuls, wer ist der und wer bin ich? Warum? Da gab es einen Dialog zwischen zwei Pastoren mit ihren festgelegten Meinungen und unser Präsident hat jetzt vorgestern ein Video zu unserer bevorstehenden Bundesratstagung online oder auch live in Kassel über 8 Minuten geschickt. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, der Impuls und die Mahnung an uns von unserem obersten Baptisten in Deutschland, die Einigkeit zu wahren in der Verschiedenheit und unsere verschiedenen Verständnisse, wie man nun das Wort der Schrift verstehen müsse, nicht zu verabsolutieren. Jeden Morgen staune ich neu. Verstehst du auch, was du liest? Aber die beiden Kollegen waren uns sehr felsenfest davon überzeugt, so steht es geschrieben und so steht es geschrieben. Und in diesen Fragen hat schon Jesus damals immer gesagt, hinwiederum steht geschrieben. Denn mit es steht geschrieben, da kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wenn einer heute sagt, in meiner Bibel steht, dann sage ich, ich habe auch eine Bibel. In meiner steht es so. Ja, ich stehe fest auf dem Boden der Heiligen Schrift. Ja, der steht so fest drauf, der kriegt es schon gar nicht mehr auf. So fest steht er da drauf. Oder ich stehe fest in der Nachfolge. Am besten schon in der 3. Generation. Also entweder stehen oder nachfolgen. Irgendwie kann was nicht stimmen, ne? Die zwei Kollegen. Es endet dann dieser etwas heftige Dialog um eine Glaubenswahrheit, von der sie verschiedenster Meinung waren, mit, ja, ich weiß schon, wir folgen beide unserem Herrn. Du auf deine Weise und ich auf seine Weise. Und da hat er sich erwischt. Ach, eine Glaubenslektion. Wie hilfreich, dass das sogar den Leitenden der Urgemeinde passierte, dass es nicht selbstverständlich war, wie sie sich weitherzig freizugeben haben, jeder für seinen Lebensweg und für seinen grundverschiedenen Auftrag, zwischen Mission und Diakonie, zwischen Fasten und Beten und zwischen Einsatz, zwischen aller Verschiedenheit, die unsere Geschöpflichkeit mit sich bringt, wirkt sich auch aus in unserer Lebensberufung, in unserem Begabungsspektrum, ist eigentlich wahr. Aber uns auch klar, aber manchmal nicht mehr so deutlich. Es gibt da ein kluges Wort, es entstammt nicht der Bibel, aber ich habe es häufig als Wandspruch gelesen und eine Zeit lang auch all denen, die Geburtstag hatten, über 70 mitgebracht als Kupferwandspruch. Sie kennen es sicher. Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Herr, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Man weiß nicht genau, von wem das Wort stammt, von einem württembergischen Pietisten oder schon älteren Datums. Ein wahres Wort, ein wahres Gebet. Bezogen auf den heutigen Text müsste man sagen, Herr, gib mir den Mut, mich leidenschaftlich reinzuhängen, wenn es darum geht, einem anderen zu helfen, der Hilfe braucht. Und gib mir die Zurückhaltung, mich da rauszuhalten, wo es mich gar nichts angeht, sondern wo es darum geht, dass der andere in seiner Lebensspur sein Glauben und sein Leben zu führen hat, wie er es in Verantwortung für dir gemäß seiner Berufung tut. Und gib mir dann, Herr, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dann gilt beides. Nächstenliebe mit großem Engagement, mit voller Bereitschaft, sich reinzuhängen und auch mit der ganz deutlichen Mahnung, die Jesus sagt, du, in diesem Fall gilt, du, es geht dich nichts an, halt du dich da raus. Amen.